freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf. Leider erlebe ich so euren Posaunenchor nie, wenn wir immer das mit dem Kanzelwechsel, einen Kanzeltausch verbinden, aber vielleicht höre ich ihn dann doch irgendwann mal. Ich habe mich jetzt gar nicht groß abgestimmt, inhaltlich, mit dem Klaus Heinrich abgesprochen, welche Message hier rüberkommen muss, sondern habe einfach bei dem Thema angefangen, was mir selber gerade sehr nahe ist. Und ich denke, das ist dann viel Gelegenheit, auch für Gottes Geist zu reden, dass er euch das übersetzt. Und ich denke, vielleicht sind die Themen in den Gemeinden gar nicht so unterschiedlich. Ich habe vor einiger Zeit gehört von einem Gastprediger, der irgendwo eingeladen war, so ähnlich wie ich heute hier. Und er ging nach vorne und fing an: Liebe Gemeinde, ich habe heute eine Predigt mit 3 Punkten. Da fing jeder so heimlich an zu gähnen, weil sie das schon oft gehört haben. Und dann sagt er: Mein erster Punkt ist, dass zu diesem gegenwärtigen Zeitpunkt vielleicht 2 oder 3 Milliarden Menschen auf ewig verloren gehen. Da gähnte wieder jeder, weil er das schon irgendwie wusste, das war nichts Neues. Dann sagte der Prediger: Mein zweiter Punkt ist, da waren alle hellwach, weil gerade 15 Sekunden vergangen waren und er war schon beim zweiten Punkt. Mein zweiter Punkt ist, dass den meisten von euch das verdammt wenig ausmacht. Und da macht er eine kleine Pause, ein Unmut wehte durch den Raum. Und dann sagte er: Mein dritter Punkt, und damit will ich schließen, ist, dass die Tragik der heutigen Christenheit darin besteht, dass die meisten von euch sich jetzt mehr Sorgen darüber machen, dass ich verdammt gesagt habe, als dass Menschen auf ewig verdammt sind. Und dann hat er sich gesetzt nach dieser Predigt. Ich bin nicht ganz so mutig, hier so zu predigen, aber ich erzähle zumindest von dieser mutigen Predigt. Ich will mich nicht so in die Nesseln setzen. Ich will ja schließlich mal wieder eingeladen werden, wenn der Posaunenchor hier ist. Aber ich möchte dieses Thema aufgreifen, denn ich denke, dieser Mensch hat da etwas sehr Wesentliches gesagt. Wir sind so sehr daran gewöhnt, dass Menschen ohne Jesus Christus leben. Sie entscheiden sich dafür, wir lassen sie so leben. Es bewegt uns nicht besonders. Und wir sind viel zu sehr daran gewöhnt, dass wir selber durch Jesus Christus mit Gott versöhnt sind, ewiges Heil haben, dass wir uns vielleicht gar nicht mehr genug darüber freuen können. Wir haben etwas sehr, sehr Wichtiges verloren, nämlich die heiße Liebe zu Gott, der uns gerettet hat, und die Liebe zu den Menschen, die diesen Gott noch nicht kennengelernt haben. Und mit diesem Doppelfokus möchte ich gerne eine Geschichte mit euch zusammen angucken, eine merkwürdige Geschichte. Eine Geschichte von jemandem, der so anders ist als wir, nämlich der tief bewegt ist davon, dass Menschen verloren gehen, dass sie von Gott auf ewig getrennt sind. Ein alter Mann mit einem leidenschaftlichen Glauben. Ein Patriarch dreht auf, Abraham kämpft für Sodom und Gomorra. Diese Geschichte wollen wir uns angucken, aus 1. Mose 18. Ist etwas länger, aber ich lese es uns einmal vor. 1. Mose 18, ab Vers 16. Da besuchen gerade 3 Engel Abraham, haben ihm gesagt, dass er ein Nachkommen bekommen wird. Diese 3 Engel sind ganz eigentümlich, so als sei der Herr selbst dabei. Und da steigen wir ein. Die Männer machten sich auf den Weg und Abraham begleitete sie ein Stück. Als sie an eine Stelle kamen, von der aus sie die Stadt Sodom sehen konnten, dachte der Herr: Sollte ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? Ich habe ihm doch zugesagt, er soll der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden. Und am Verhalten zu ihm und an seinen Nachkommen werden sich für alle Völker der Erde Glück und Segen entscheiden. Ich habe ihn auserwählt, damit er seine Söhne und seine weiteren Nachkommen dazu anhält, meinen Geboten zu folgen. Er soll sie lehren, zu tun, was recht ist, sodass ich meine Zusage an ihm einlösen kann. Darum sagte der Herr zu Abraham: Über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob es wahr ist, wie ich gehört habe. Ich will wissen, ob es wirklich so schlimm um sie steht. Zwei der Männer gingen in Richtung Sodom, während der Herr bei Abraham zurückblieb. Abraham trat an ihn heran und sagte, willst du wirklich Schuldige und Schuldlose ohne Unterschied vernichten? Vielleicht sind in Sodom 50 Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie auch umkommen lassen und nicht lieber der ganzen Stadt, die ganze Stadt verschonen wegen der 50? Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Du bist der oberste Richter der ganzen Welt. Darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen. Der Herr sagte, wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, will ich ihretwegen die ganze Stadt verschonen. Abraham wandte sich noch einmal an den Herrn. Ich habe es gewagt, dir dreinzureden, Herr, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es wenigstens 45, die nicht schuldig geworden sind. Willst du denn nicht wegen der fehlenden 5 die ganze Stadt vernichten? Willst du denn wegen der fehlenden 5 die ganze Stadt vernichten? Der Herr antwortete, ich verschone sie, wenn ich 45 finde. Abraham gab sich noch nicht zufrieden. Und wenn es nur 40 sind, fragte er. Der Herr erwiderte, dann verschone ich sie um der 40. Bitte, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig über mich, wenn ich noch weitergehe. Vielleicht sind es 30. Dann verschone ich sie wegen der 30. Noch einmal fing Abraham an. Ich habe es nun einmal gewagt, Herr, dir dreinzureden, Herr. Vielleicht sind es nur 20. Ich werde sie verschonen wegen 20. Nur noch ein einziges Mal, lass mich reden, Herr, sagte Abraham. Werde nicht zornig, vielleicht sind es auch nur 10. Und der Herr sagte, ich verschone sie auch wegen 10. Da brach der Herr das Gespräch ab. Er ging weiter und Abraham kehrte heim. Das ist eine merkwürdige Geschichte, dass Gott selber auf die Erde kommt und nach Recht und Ordnung guckt. Und eine merkwürdige Geschichte, dieser Kuhhandel um Menschen, um Zahlen. Es ist eine spannende Geschichte. Da baut sich so eine Spannung auf, die auf einen Höhepunkt hinausläuft. Und ich denke, wir können da drin zwei Schätze finden in dieser Geschichte. Das erste ist Abrahams Leidenschaft. Er hat einen leidenschaftlichen Glauben. Und das kann und möchte uns anstecken. Leidenschaft ist vielleicht nicht das, was unseren Glauben ausmacht, vielleicht nicht die Haltung, in der ihr zu diesem Gottesdienst gekommen seid, aber wir lesen hier von leidenschaftlichem Glauben und das möchte uns anstecken und prägen. Und das Zweite, was wir in dieser Geschichte sehen, auf dramatische Art und Weise, ist das größte aller Wunder. Wie es nämlich geschehen kann, dass ein Ungerechter gerecht wird, jemand, den Gott eigentlich mit dem Tode bestrafen muss, dass er von Gott, dass er frei ausgeht. Vielleicht sind wir daran so gewöhnt. Wir sind gerettet, unsere Schuld ist vergeben, Jesus ist für uns gestorben. Dann können wir hier diesen Schatz wieder neu entdecken, darüber zu staunen und tief angerührt zu sein, dass das etwas ganz, ganz Außergewöhnliches ist. Diese Geschichte beginnt mit einem Selbstgespräch Gottes. Gott geht mit sich selbst zu Rate, dass er Strafe bringen möchte über Sodom, aber er möchte auch Abraham segnen. Und Abraham soll verstehen, was Gott tut. Abraham soll Stellung beziehen. Und Gott sagt, ich kann doch nicht Abraham segnen wollen und ihm vorenthalten, was ich vorhabe. Er muss Stellung beziehen dazu. Und so öffnet er Abraham die Augen für die geistlichen Realitäten. Über Sodom und Gomorra schwebt sein Gericht. Und er möchte wissen, was Abraham dazu denkt. Wird Abraham sagen, sie verdienen das, Herr, wenn du meinst, sie sind so böse, dann bestraf sie. Oder wird er sagen, nein, Herr, sei gnädig, wird er Partei ergreifen. Gott hatte Abraham gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für die ganze Welt. Wird es Abraham ausreichen zu sagen, ich bin gesegnet, das ist das Wichtigste? Oder hat Abraham verstanden, dass durch ihn Segen und Heil zu allen Menschen kommen wird? Ja, und Abraham zeigt sehr beeindruckend, was in ihm steckt. Er ergreift Partei und er stellt sich Gott in den Weg. Er macht ihm Vorhaltungen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da ist am Anfang so richtig der Brustton der Entrüstung. Du kannst doch den Gerechten nicht mit dem Ungerechten vernichten. Du bist der gerechte Richter über alles und du kannst doch nicht so ganz pauschal eine Stadt auslöschen, die Guten und die Bösen, die da drin wohnen. Und er redet sich da so richtig in Rage in 2, 3 Versen, sagt Gott, dass er das nicht machen kann. Dahinter steht ein Gedanke, der im Alten Testament sehr wichtig ist, nämlich, dass der Gerechte und der Ungerechte das gleiche Schicksal haben, ist eine große Anfechtung, eine große Anfrage im Alten Testament. So heißt es in den Psalmen, sollte es, das kann doch nicht wahr sein, sollte es umsonst sein, dass ich mich reingehalten habe, dass ich Gottes Willen getan habe, dass der Gerechte und der Ungerechte auf einer Stufe stehen, das ist eine Provokation im Alten Testament. Das macht den Glauben eigentlich sinnlos, wenn das so wäre. Das ist entsetzlich. Und deswegen fordert Abraham hier von Gott Gerechtigkeit. Du musst einen Unterschied machen zwischen Gerechten und Ungerechten. Deine eigene Gerechtigkeit fordert das. Aber diese Geschichte ist doppelbödig. Denn Abraham geht es nicht darum, um Gottes Gerechtigkeit. Dann wäre die Logik nämlich zu sagen, Gott rettet die Gerechten und bestraft die Ungerechten. Dann hätte Gott seine Gerechtigkeit gewahrt. Aber Abraham geht es nicht um Gottes Gerechtigkeit, auch wenn er das sagt. Sondern es geht ihm um die Verschonung von allen Menschen, auch von den Sündern und den Bösen. Und er sagt, wenn da 50 Gerechte sind, dann verschone die Stadt um der 50 Gerechten willen. Das ist also ein vorgeschobenes Argument. Die Gerechten sollen ein Schutzschild sein, sozusagen, für die Ungerechten. Die ganze Stadt soll verschont werden, wenn da einige Gerechte wohnen. Und der Gedanke ist ja schon verwegen, Gott so herauszufordern, zu kritisieren. Und das Erstaunliche ist, Gott lässt sich auf diese Logik ein. Gott willigt ein. Er sagt nicht, okay, wenn du um meine Gerechtigkeit besorgt bist, dann hole ich da die Gerechten alle raus und vernichte die anderen. Sondern Gott sagt, ja, wenn ich 50 Gerechte finde, dann vergebe ich allen. So kostbar sind Gott 50 Gerechte, dass er hunderten Ungerechten vergibt. Ich finde diese Leidenschaft, mit der Abraham hier auftritt, sich Gott in die Arme wirft, finde ich tief beeindruckend. Er ergreift das Wort für die Sünder, für die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihm ist es nicht egal, was mit ihnen ist. Es reicht ihm nicht aus, selber gesegnet zu sein, sondern er möchte Segen für die Menschheit sein. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei euch? Wie wichtig sind uns die Menschen, die Gott nicht kennen? Reicht es uns aus, hier sonntags Gottesdienst zu feiern, zufrieden mit uns selber und es ist uns egal, was mit anderen ist? Wir wissen, was mit ihnen ist, was Gottes Wort sagt. Ist es uns egal, dass manche Menschen eben nicht gerettet sind? Was würden wir tun, wenn wir wüssten, dass Gottes Gericht über unserer Stadt hängt? Über Hemsbach, über Weinheim? Würden wir aufschreien? Würden wir die Menschen warnen? Würden wir verzweifelt beten, solange Hoffnung ist? Ist da tiefer Glaube, Leidenschaft und Liebe, für diese Menschen da zu sein? Oder sind wir da recht bedächtig, abwägend und denken letztendlich doch viel an uns selber? Teilen wir Gottes Liebe für diese Menschen, für jeden Einzelnen? Oder sind wir in unserem Glauben mehr mit uns selber beschäftigt, mit unseren Ansprüchen und Bedürfnissen, was uns hier in der Gemeinde gut tut? Das reicht aus für uns. Und es bleibt oft vor der Tür, was den anderen gut täte, was ihnen helfen könnte, zum Glauben zu kommen. Nur fragen, ihr müsst das selber wissen. Gott will nicht, dass ein einziger Mensch verloren geht, sagt uns die Bibel. Der gute Hirte lässt die 99 Schafe zurück, um die er sich keine Sorgen machen muss. Er läuft dem einen Schaf nach. So wichtig ist ihm das, jedes Einzelne. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Haben wir das verstanden, dass er den äußersten Preis zahlt für jeden Einzelnen und nicht nur für uns? Ein Jugendlicher verliert beim Spielen draußen seine Kontaktlinsen. Er sucht sie danach und findet sie nicht. Seine Mutter schimpft und fragt, hast du denn auch überall gesucht? Und er sagt, ja, habe ich. Dann geht sie raus und nach 10 Minuten hat sie dieses Teil gefunden. Und der Jugendliche ist ganz erstaunt und fragt, wie hast denn du das gemacht? Und dann sagt die Mutter zu ihm, du hast nach einem Stück Plastik gesucht. Ich habe nach 100 Euro gesucht. Das ist eine andere Perspektive, sich richtig aufzumachen und ein Ergebnis erreichen zu wollen, nicht schnell nachzulassen. Ich glaube, so ähnlich ist es, wenn der gute Hirte nach dem einen verlorenen Schaf sucht. Für uns ist das vielleicht eine Zahl. Jemand, den wir gar nicht richtig kennen, der uns vielleicht unwichtig ist, an dem uns was stört, da suchen wir nicht besonders nach. Aber Gott sucht leidenschaftlich danach. Das ist, denke ich, der erste Schatz dieser Geschichte, diese Leidenschaft des Abrahams. Der ist auch nicht zufrieden damit, dass er es versucht hat, sondern er möchte ein Ergebnis sehen. Und er wirft sich mit seinem ganzen Gewicht in die Waagschale. Aber es gibt noch einen zweiten Schatz da drin. Und der ist mir eigentlich genauso wichtig wie der erste. Nämlich, um zu dem ersten Schatz zu kommen, von dem wir gerade gesprochen haben, zu dieser Leidenschaft, brauchen wir noch etwas Zweites. Und dieser zweite Gedanke ist etwas verborgen in der Geschichte. Aber wir wissen ja, die wirklich guten Schätze, die sind etwas tiefer. Sonst wird sie auch jeder finden. Das zweite ist das größte aller Wunder. Wie kann ein Mensch gerecht werden vor Gott? Ein Mensch, der eben ungerecht war. Und da entspinnt sich hier eine Argumentation, wo Abraham Gott auf einen Gedanken hinstoßen will. Er sagt, 50 Gerechte, findest du 50 Gerechte, dann vergib allen, als Schutzschild, als Begründung für den Rest. Und Gott lässt sich darauf ein. Aber kaum hat Gott zugesagt, kommen dem Abraham Zweifel. 50 Gerechte, das ist ja schon eine hohe Erwartung. Und wir wissen, Gott ist heilig, der lässt nicht so fünfe gerade sein. Und deswegen sagt er, vielleicht, wenn Gott da so schnell zusagt, vielleicht weiß er, es sind keine 50, also muss ich etwas runtergehen mit meiner Erwartung. Und er sagt, Gott, vielleicht sind es nur 45. Würdest du wegen der fehlenden 5 nicht allen vergeben? Und Gott sagt, ja, okay, finde ich 45, vergebe ich denen. Aber Abraham ist jetzt einmal bei seiner eigenen Logik unsicher geworden. Auch die 45 reichen ihm nicht mehr aus und er geht auf 40. Gott, würdest du wegen 40 Menschen allen vergeben? Und wir merken die Dramatik dieses Dialoges. Abraham entschuldigt sich immer, dass er es noch einmal versucht. Und Gott antwortet sehr einsilbig. Da ist eine Spannung. Und je tiefer die Zahl wird, 40, 30, 20, 10, desto mehr fragt man sich, wann platzt Gott denn der Kragen? Wann lässt er das nicht mehr mit sich machen? Und Abraham bricht dann auch ab. Gott sagt zu, wenn 10 Gerechte sind in der Stadt, dann wird er allen vergeben. Aber natürlich, die Frage steht im Raum, die nicht gestellt wird. Gott, würdest du auch wegen einem einzigen Gerechten allen vergeben? Der Gedanke ist unvorstellbar, dass da Hunderte oder Tausende Menschen sind in Sodom und Gomorra, die richtig böse sind, und wir lesen davon, dass sie richtig böse sind. Und sich vorzustellen, dass vielleicht nur ein einziger Gerechter da ist und Gott wegen des Gerechten allen anderen vergibt, dieser Gedanke ist unvorstellbar. Ich glaube, Abraham hätte sich nie im Traum getraut, diese Frage zu stellen. Aber wir können die Frage stellen. Gott ist die Gerecht, ist dir der eine Gerechte, wäre er dir so lieb und teuer, so heilig, dass du allen anderen vergeben würdest. Abraham hat die Frage nicht gestellt, aber wir können sie stellen. Oder anders gesagt, Gott hat sie in Jesus Christus mit Ja beantwortet. Da ist auch dieser Tausch. Ein Gerechter und die Ungerechten. Und Gott hat gesagt in Jesus Christus Ja. Ja, um eines einzigen Gerechten willen vergebe ich allen anderen. Ja, obwohl alle ungerecht sind, vergebe ich ihnen. Weil da der eine ist, an den meine Seele gefallen hat, der mein geliebter Sohn ist, der in allem meinen Ansprüchen genügt hat. Ja, obwohl mein Gerechter dann leiden muss und sterben muss als Stellvertretung für die Sünder. Gott hat diese unstellbare Frage selber gestellt und positiv beantwortet. Und ich denke, wenn es etwas gibt, was uns verändern kann, vielleicht, wenn wir schon lange Christen sind und die Liebe zu den Menschen in uns vielleicht weniger geworden ist, wenn wir Gemeinde kennen, dass wir für uns selber sorgen, mit uns selbst beschäftigt sind, wenn es eines gibt, das diese Leidenschaft des Abrahams wieder bei uns wecken kann, die Liebe zu jedem einzelnen Menschen, das Staunen über Gottes Liebe zu uns, dann ist das Jesus Christus und das Opfer, das er für uns gebracht hat. Römer 5, Vers 8. Gott beweist seine Liebe darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ein atemloses Staunen ist da. Jesus Christus ist für mich gestorben, als ich noch nicht nach ihm gefragt habe, als noch nicht sicher war, ob ich dieses Opfer überhaupt annehmen würde. Ich und du, wir sind Sodom und Gomorra. In Gottes Augen sind wir Sünder. Wir sind des Todes würdig, der Verdammnis. Aber er ist Mensch geworden. Er ist ans Kreuz gegangen, ohne zu wissen, ob wir das überhaupt annehmen würden. Darin bewies er seine Liebe zu uns, dass er sein Leben gegeben hat für uns, als wir noch Sünder waren. Oder der bekannte Vers aus Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und nicht verloren gehen. Gott führt uns seine Liebe vor Augen, seine riesengroße Liebe, so sehr hat er uns geliebt, an Jesus Christus. Wie kann unsere Liebe zu Gott wieder vital und frisch werden? Vielleicht, wenn sie verschüttet ist, weil wir gewöhnt sind an all diese Gedanken, dass wir gerettet sind, dass andere verloren sind. Wie kann diese Routine, diese Gewöhnung, wie können wir das überwinden? Diese Liebe wird wieder dadurch wach, dass wir über Jesus staunen, was er getan hat für uns, obwohl wir es nicht wert sind. Dass wir Gottes Liebe zu dieser Welt sehen, zu jedem Menschen, nicht nur zu uns. An dieser Geschichte, denke ich, können wir die Leidenschaft des Abrahams sehen und wir können sehen, dass Gott auch daran arbeitet, ja, dass wir selber solche Menschen werden. Ich glaube, Gott hat sich sehr gefreut an dem Abraham, dass er erschrocken war über das, was Sodom und Gomorra blüht. Er hat sich gefreut, dass er sich ihm in den Weg gestellt hat, dass da Betroffenheit, Verzweiflung war über Sodom und Gomorra. Und ich denke, Gott sucht das auch bei uns. Er möchte sehen, dass wir seine Liebe zu dieser Welt, zu jedem einzelnen Menschen teilen. Wir in Weinheim, wir bereiten uns gerade auf ProChrist vor. Deswegen war dieses Thema so mein Horizont, was mich die letzten Tage und Wochen beschäftigt. Da gibt es viel vorzubereiten und zu planen für ProChrist, diese Veranstaltungsreihe, die Menschen zum Glauben einlädt. Aber ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich darauf stoße, wie schwer uns das fällt, uns und unsere Probleme und Themen hinten anzustellen und mal den Schwerpunkt ganz klar zu setzen, Menschen, die außerhalb der Gemeinde stehen, die nicht aus eigenem Antrieb zu uns kommen, die einzuladen zum Glauben. Ich stoße immer wieder daran, dass diese Liebe zu der Welt, zu Menschen ohne Gott, dass die in uns ziemlich verschüttet ist. Aber das Erfreuliche ist, diese Geschichte und andere Geschichten, die zeigen mir, dass Gott mit mir und uns auf dem Weg ist, dass die erste Liebe, die am Anfang des Glaubens steht, dass er die auch wieder wachrufen kann. Das ist eine Einladung, diese Geschichte, dass wir vielleicht im Augenblick nicht sind wie Abraham, leidenschaftlich auf der Suche nach Menschen, aber das kann wieder so werden. Gott lässt uns immer wieder auf Jesus Christus blicken, damit wir seine Liebe zu uns sehen, seine Liebe zu allen Menschen. Und das kann uns erneuern. Ich möchte euch an der Stelle herzlich einladen, euch bei ProChrist zu beteiligen. Ich meine, das ist keine Entfernung nach Weinheim. Und wenn ihr Freunde habt, Kollegen, Nachbarn, mit denen ihr im Gespräch seid über den Glauben, dann dürft ihr gerne kommen und an diesen Abenden bei uns sein. Und alle, die keine Gäste mitbringen, die möchte ich herzlich bitten, für uns zu beten. Wir werden auch unsere eigene Gemeinde bitten, nicht zur eigenen Auferbauung und so zu kommen, sondern wirklich die Menschen mitzubringen, um die es geht dabei. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da hinter uns steht. Jemand hat einmal gesagt, das Reich Gottes wird nicht dadurch wachsen, dass man die Kirche mit Leuten füllt, sondern es wird dadurch wachsen, dass die Leute in der Kirche mit Gottes Geist erfüllt werden. Ich glaube, wenn das geschieht, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen, dass die Leute in die Kirche kommen. Und vielleicht muss heute Morgen auch unser Schwerpunkt sein, in uns zu schauen und zu fragen, wie sieht es denn aus mit dieser Liebe, mit der Liebe zu den Menschen um uns herum, aber vor allem, wie sieht es aus mit der Liebe Gottes zu mir in Jesus Christus? Bewegt mich das noch? Bin ich betroffen darüber, dass er diesen Preis gezahlt hat für mich? Also, ich wünsche mir das für mich selber, mich an solchen Geschichten entzünden zu lassen und wieder in der Liebe zu wachsen. Und ich wünsche euch das auch als Gemeinde, dass ihr da auf einem guten Weg seid. Ich freue mich, dass wir gemeinsame Projekte haben, wie im Sommer dieses kleine Zeltlager. Ich denke, alles, was Raum hat, klein anzufangen, das kann mal groß werden. Und ich bin da sehr gespannt, was da draus wird. Ja, Gottes Segen für euren Weg.